Horizonte. Vielfalt verstehen.
Mit Dirk und
Lenka Christ.
Herzlich willkommen. Glaube ich, müssen wir als erstes sagen.
Ja, das gehört sich so.
An allen, die uns jetzt gerade zuhören, die gespannt sind darauf, was unsere erste Folge in einer Podcast-Reihe, die ja schon einen Titel trägt, bringt und hat und was der Inhalt unseres Podcasts ist und wie es vielleicht auch weitergehen könnte. Aber bevor wir, sag ich mal, sehr inhaltlich werden, sollten wir vielleicht kurz etwas zu uns sagen.
Ja, ich heiße Lenka Christ und bin Sonderpädagogin und das nun schon seit 30 Jahren. Das heißt, ich bin seit 30 Jahren in Schule unterwegs, in den verschiedensten schulischen Kontexten.
Ja, ich werde verrückt. Und das Verrückteste ist, ich bin auch schon so lange in Schule unterwegs, bin auch Sonderpädagoge und wir haben uns, ja, wir tragen uns schon länger mit dem Gedanken, so ein wenig die Perspektive für andere auch zu öffnen, was unsere alltägliche Arbeit anbelangt, weil wir mit unglaublich vielen unterschiedlichen Aspekten, die kindliche Entwicklung zum Beispiel betreffen, konfrontiert werden und die als sehr bunt empfinden. Und so kommt auch, sag ich mal, der erste Teil unseres Podcastes, der erste Begriff, so zustande. Da steckt das Bunte drin, weil es unglaublich viele Menschen sind, mit denen wir zu tun haben. Im Alltag.
Das sind nicht nur Kinder, das sind auch viele, viele erwachsene Personen, Lehrerinnen, Lehrer, Eltern, ganz, ja, ganz wichtig.
Man beschränkt das ja immer nur auf Kinder, mit denen wir zu tun haben, weil jedes Kind individuell gesehen werden soll. Aber das ist es ja gar nicht, sondern jeder Akteur, der am Kind und mit dem Kind arbeitet, auch sehr, sehr unterschiedliche Dinge mitbringt, Einstellungen, Perspektiven, Erfahrungen, die letztendlich die kindliche Entwicklung in dem Bereich, in dem wir tätig sind, auch sehr prägen.
Deshalb bunt. Deshalb
bunt.
Vielfalt.
So, Horizonte haben wir genommen, weil es so ein wenig dafür steht, dass Perspektiven sich auch verändern können. Also vielleicht sieht man auch gar nicht am Horizont unbedingt das, von dem man jetzt ausgeht, sondern am Horizont eröffnet sich etwas Neues.
Richtig. Schule ist einfach in Bewegung, ständig und stetig.
Permanent.
Mit all den Personen.
Ist auch eine Herausforderung für alle. Also nicht nur für uns als die, die in Schule arbeiten, sondern das ist auch eine Herausforderung für Kinder und Jugendliche. Also im Prinzip für alle, die ja in diesem gesellschaftlichen Prozess Schule verankert sind.
Ganz genau. Ja, und für unseren heutigen Podcast haben wir uns ein Thema überlegt als Einstiegsthema. Und zwar soll es heute um das Thema Autismus gehen.
Ja, und das ist gleichzeitig die erste Folge in dieser Reihe Autismus. Wir öffnen so ein bisschen das Türchen für das Thema und holen euch, die ihr jetzt gerade zuhört, hoffentlich gut mit ins Boot und begleitet uns ein wenig auf den Weg, etwas intensiver hinter die Kulisse des Autismus zu gucken und vielleicht auch einen neuen Horizont damit zu eröffnen. Autismus ist ja
warum
etwas.
Autismus?
Warum Autismus? Ja, Autismus ist ja etwas, was jetzt mittlerweile schon sehr als Thema zumindest in der Gesellschaft angekommen ist. Das ist anders, als es, sag mal, vor 20 Jahren gewesen ist, wo Autismus vielleicht sehr als Begriff auf jeden Fall schon da war, aber kaum einer etwas damit anzufangen wusste.
Also man kannte im Prinzip nur Rain Man und hat es auch nicht so wirklich auf die eigene Realität bezogen. Und erst im Laufe der Jahre ist mir zum Beispiel ganz persönlich klar geworden, dass ich wahrscheinlich in der Schule auch mit Menschen zu tun hatte, die sich im Autismus-Spektrum bewegen.
Ja, da gehe ich auch von aus. Also wenn ich jetzt zurückdenke an Jugendliche, mit denen ich damals aufgewachsen bin, es waren da schon Menschen dabei, von denen ich jetzt rückblickend denken würde, irgendwie ja, könnte das irgendwo in ein mögliches Schema Autismus gepasst haben. Aber wie weit das auch ein Schema ist oder kein Schema ist, da kommen wir auch noch näher drauf ein.
Ja, früher hatte man ja als Berührungspunkt zunächst mal diesen ganz bekannten Film Rain Man. Das war für mich so das erste Mal, dass ich überhaupt davon so bewusst gehört habe. Und mittlerweile ist dieses Thema viel, viel mehr in Gesellschaft angekommen. Natürlich auch in Schule mit all den Kindern, die wir in Schule haben. Es ist
eigentlich so gesellschaftsfähig geworden.
Ja, das stimmt.
Also wenn du sagst, es ist also mehr in Filmen wird das thematisiert. Es gibt jetzt so aktuelle Serien wie zum Beispiel Monk, aber ich glaube, Monk ist schon ein bisschen älter.
Nee, Monk ist schon alt. Ist schon aber alt. Es gibt Atypical, es gibt The Good Doctor. Das ist ganz aktuell auf Netflix und da geht es ja um einen Menschen, der eben im Spektrum.
Der im Spektrum ist und auch dargestellt wird. Wie findest du, sind diese Charaktere dargestellt? Ist das sehr stigmatisierend?
Ja, die sind teilweise ein bisschen eindimensional, finde ich, ein bisschen flach. Es gibt einen ganz aktuellen Film oder aktuelleren Film, der heißt Wochenendrebellen. Da finde ich, ist eine ganz gute Darstellung eines Kindes gelungen, das sich im Spektrum bewegt. Ansonsten gibt es eben so diese typischen Merkmale, die da bedient werden in solchen Serien. Aber es ist ja auch angekommen in der Gesellschaft, weil immer mehr Menschen in der Öffentlichkeit sagen, dass sie eine Diagnose haben dahingehend.
Ja, das ist richtig. Das stimmt, das ist bei Autismus. Ich finde sogar, dass es bei ADHS viel, viel deutlicher ist. Also dass es da unglaublich viele Menschen auch im persönlichen Kontext gibt, die plötzlich feststellen, aber das ist ein anderes Thema, kommen wir vielleicht auch nochmal irgendwann drauf zu sprechen. Bei Autismus ist es, finde ich, interessant, dass es so viele Persönlichkeiten gibt, was heißt viele, aber in meiner Wahrnehmung doch einige Persönlichkeiten gibt, die sagen, ich bin im Spektrum oder ich habe ein Asperger-Syndrom, also wie zum Beispiel Anthony Hopkins.
Ja, oder Vera Birkenbiel oder Susan Boyle.
Genau, richtig. Britain's Got Talent gemacht hat. Das stimmt, richtig. Wenn wir schon mal dabei sind, so ein wenig daran einzusteigen, dass das mehr in Gesellschaft angekommen ist als Thema, glaube ich, sollten wir an der Stelle einen kurzen Blick auf das werfen, was überhaupt Autismus-Spektrumstörung ist. Also eine kleine Definition entwerfen, weil so einfach ist es ja auch gar nicht. Also was ist Autismus?
Ja, also erst zunächst einmal besagt die Definition, dass die Autismus-Spektrum-Störung, abgekürzt ASS, eine tiefgreifende Entwicklungsstörung ist. Und ganz wesentlich ist, dass es in diesem Spektrum eine sehr breite Vielfalt gibt. Jeder Betroffene ist individuell.
Also es gibt kein Schema F. Nee. Es gibt nicht das Asperger-Syndrom und das autistische Kind.
Richtig. Es gibt also keine Blaupause. Wenn man einen autistischen Menschen kennt, dann kennt man einen autistischen Menschen.
Dann kennt man einen autistischen Menschen, das ist richtig. Es gibt ja klare Definitionen nach der ICD-10 und weil es jetzt eine Übergangslösung gibt, es wird demnächst die ICD-11 greifen. Und da gibt es zwischen diesen beiden, also ICD ganz kurz benannt, International Classification of Disease, also internationale Klassifikation der Krankheiten.
Von der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Ja, genau. Wichtig zu sagen, also nicht irgendetwas, sondern das Instrumentarium, wo diese Klassifikationen auch ganz deutlich beschrieben werden. Und da wird schon ein Unterschied gemacht zwischen dem, was in der ICD-10 steht und das, was demnächst die veränderte ICD-11 bringt, weil die Definition von Autismus sich ein wenig verändern wird und damit auch der Fokus darauf.
Das stimmt. Also in der ICD-10 hatte man noch eine Dreiteilung. Da gab es den frühkindlichen Autismus, den atypischen Autismus und das Asperger-Syndrom. Und das ist vielleicht auch etwas, was viele schon gehört haben. Und dieser Begriff Asperger-Syndrom wird komplett abgelöst und ist jetzt laut ICD-11 auch nicht mehr der passende Begriff.
Also der Fokus ist ein ganz anderer. Es gibt für mich so zwei wesentliche, sag ich mal, Kernbereiche. Und zwar geht es einmal im Wesentlichen um den Bereich soziale Interaktion und Kommunikation dabei, aber auch um repetitive, also sich ständig wiederholende Verhaltensweisen. Und was wesentlich ist, es wird der Unterschied gemacht zwischen ASS, also Autismus-Spektrum-Störung, ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Störung der intellektuellen Entwicklung. Und davon ausgehend gibt es eine Aufgliederung dann in die Bereiche, die ich gerade genannt habe, der sozialen Interaktion, Kommunikation und verschiedenen Verhaltensweisen.
Genau. Also nochmal, um das einzuordnen, die Autismus-Spektrum-Störung mit vorhandener Störung der intellektuellen Entwicklung kann auch hineingehen in die geistige Entwicklungsbeeinträchtigung.
Ja, absolut. Und das ist ja etwas, wo jetzt ganz klar definiert wird, wo der Unterschied ist innerhalb des Intelligenzspektrums. Wesentlich aber eben auch, dass der Fokus dann so stark auf Kommunikation und Sprache gelegt wird. Es gibt, sage ich mal so, diese beiden Kernbereiche. Das eine ist der Kernbereich, wo es um, ja, es ist ein bisschen defizitorientiert, um Defizite in der Initiierung und Aufrechterhaltung wechselseitiger sozialer Interaktion und sozialer Kommunikation geht.
Ja, und der zweite Kernbereich ist das Vorhandensein von ganz bestimmten Verhaltensmustern. Die können restriktiv sein, also eingeschränkt, repetitiv, also wiederholend und auch unflexibel. Und das umfasst eben auch ganz spezielle Interessen oder auch Aktivitäten, die eindeutig untypisch sind. Da sind wir wieder in so einer Typisierung, aber man geht nun mal von der Norm aus und auch exzessiv sein können.
Ja, richtig. Also der Beginn der Störung wird ja ganz genau festgelegt, liegt in der Entwicklungsphase, typischerweise in der frühen Kindheit. Aber die Symptome können sich auch erst später vollständig manifestieren, wenn eben solche sozialen Anforderungen auch die Fähigkeiten des Einzelnen übersteigen und dann ganz deutlich werden.
Das kann sein, wenn das Kind das erste Mal in den Zusammenhang von Kindertagesstätte geht, also oder in Kontakt mit anderen Kindern ist. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch Kinder, die sehr, sehr spät diagnostiziert werden.
Ja, das ist richtig. Und die Schwierigkeit ist tatsächlich der Bereich der Diagnose. Das ist etwas, was uns im Alltag immer wieder und ständig begegnet, wo wir sagen, ein Kind, was nicht diagnostiziert ist oder noch nicht diagnostiziert ist, ganz bestimmte Verhaltensweisen zeigt, wo für uns im beruflichen Alltag es ganz klar ist, das Kind hat solche Verhaltensweisen, dass es in das Spektrum fallen müsste und die Diagnose aber deutlich diffiziler ist.
Im Endeffekt sind es Defizite, und jetzt sprechen wir auch wieder von Defiziten. Das muss man manchmal auch so sagen, das ist für eine Diagnose einfach ja, unumgänglich. Letztendlich sind es Defizite, die so schwerwiegend sind, dass sie zu Beeinträchtigungen führen, und zwar im familiären Kontext, aber auch im sozialen, im schulischen, im persönlichen, beruflichen Kontext und in der Regel eben auch durchgängig.
Also halten wir mal fest, es geht um Kinder, wenn wir von Kindern sprechen, die größtenteils anders mit Reizen ihrer Umwelt umgehen und auch anders darauf reagieren und das von Kind zu Kind extrem unterschiedlich ist. Durch die Einführung der ICD-11 wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass es eine andere Art von Diagnostik innerhalb von Autismus-Spektrum-Störungen kommt. Also ich rechne einfach mal damit, dass es zukünftig nicht unbedingt so viele Kinder geben wird, die in das Spektrum fallen oder so diagnostiziert werden.
Ja, aber das muss sich natürlich erst nochmal zeigen.
Das muss sich nochmal zeigen, und es bleibt spannend, das abzuwarten, was da passiert. Ja, so eine Definition kann auch eine trockene Materie sein und auch eine Herausforderung. Aber lass uns doch zu Herausforderungen im Spektrum oder mit Spektrumskindern kommen. Also Herausforderungen im schulischen Alltag. Welche gibt es da?
Ja, denn das ist genau das, was wir aus persönlicher Erfahrung natürlich kennen, aber eben auch aus ganz, ganz vielen Gesprächen mit Kolleginnen, besonders auch als aus Beratungssituationen, dass es eine Vielfalt an Herausforderungen gibt im Umgang mit Kindern im Spektrum. Zum einen ist es ja so, dass Kolleginnen immer wieder rückmelden, und das weiß ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass es sehr schwierig sein kann, den individuellen Bedürfnissen eines Kindes gerecht zu werden, bei dem Autismus-Spektrum diagnostiziert wurde.
Also jedes Kind so individuell wie möglich sehr differenziert wahrzunehmen.
Das ist richtig. Und dann das andere aber auch, man arbeitet in einer gesamten Lerngruppe. Das ist an einer Grundschule auch nochmal deutlich schwieriger. Die Lerngruppe kann sehr, sehr heterogen sein. Wenn ich 26 Kinder in der Klasse habe und ein Kind mit Autismus-Spektrum-Störung, dann kann man schon an der Anzahl ermessen, wie schwierig das ist.
Aber das ist Alltag. Also ich glaube, es kommt, oder du sagst mir das anders, selten vor, dass du mehrere Kinder im Spektrum, in der Klasse, in einer Klassengemeinschaft hast.
Nein, und auch das ist ja wiederum, haben wir ja eben schon gesagt, auch wiederum so, dass diese Kinder ja auch im Vergleich zueinander sehr differenziert wahrzunehmen sind, weil sie so unterschiedlich sind.
Was ist denn das, was so anders wahrzunehmen ist? Also worauf muss ich da achten? Was ist dann die spezielle Herausforderung? Oder was können sie sein, wenn sie wirklich so sehr unterschiedlich sind? Dann muss es ja so einen Riesensack geben, der gefüllt ist mit diesen Herausforderungen.
Ja, zum Beispiel, dass man wahrnehmen muss, dass ein Kind eigene Regeln hat und das Verhalten dieses Kindes unterliegt diesen Regeln und Bedingungen. Mhm. Und die muss man aber erstmal herausfiltern, und das ist ganz schön schwierig.
Was könnte dabei hilfreich sein, das herauszufiltern? Sind die Eltern da eine Hilfe, das vielleicht im Vorfeld abzufedern, was für Regeln hat dieses Kind, um die zu akzeptieren?
Ja, natürlich, sowieso. Wenn es eine Diagnostik gibt, dann gibt es ja auch außerschulische kompetente Personen, mit denen man sprechen kann, wo es im Vorfeld zum Beispiel schon mal abgepuffert werden kann, was ist besonders schwierig für ein Kind. Mhm. Wenn man das schon weiß, und da sind die Eltern die erste Anlaufstelle, natürlich, wenn man schon im Vorfeld weiß, das Kind hat größte Schwierigkeiten, in eine Situation hineinzukommen. Mhm. Wenn aber dieser erste Schritt bewältigt ist, dann läuft es eigentlich ganz gut. Dann entlastet das natürlich, weil man ein besonderes Augenmerk auf diese Situation richten kann.
Ja, jetzt habe ich so ein Kind in einer Klasse, also ein Kind im Spektrum, und weiß, es hat Schwierigkeiten in bestimmten Settings. Welche könnten das sein? Also worauf muss ich bei so einem Setting drauf achten? Also was ist Alltag?
Ja, da geht man natürlich aus der Erfahrung heraus, arbeitet man eigentlich so Dinge ab, die dann doch typisch für diese Kinder sind. Ja. Also da bedient man sich natürlich zunächst, und das ist im ersten Schritt auch hilfreich, dass man erstmal so abarbeitet, was kennt man, was ist schwierig für Kinder, die zum sich Beispiel im Spektrum bewegen. Also zum Beispiel schwierig ist für die Kinder, jede Form kann schwierig natürlich nur sein, jede Form von Reizüberflutung, das können Geräusche sein, das können Lichtverhältnisse sein, die schwierig sind, soziale Dynamiken. Also häufig ist es einfach so, dass Kinder mit Reizen verschiedenster Art nicht so umgehen können wie Kinder, die sich nicht im Spektrum bewegen. Mhm. Das ist so mal das eine. Das andere ist natürlich diese Veränderungen, mit denen autistische Kinder oder Kinder, die sich im Spektrum befinden, nicht gut zurechtkommen.
Wir eiern manchmal schon so ein bisschen rum, was ich absolut natürlich finde. Mhm. Wie nennen wir Kinder im Spektrum? Nennen wir sie Kinder im Spektrum? Sind es autistische Kinder? Sind es Kinder in einer Autismus-Spektrum-Störung? Es wird schwierig, weil es nicht so diesen festgelegten Terminus gibt, den alle verwenden und alle gleich und kontinuierlich. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu diesen Schwierigkeiten in der Veränderung. Das sind ja auch Dinge, die alltäglich sind. Also so funktioniert einfach Schule. Schule ist in Bewegung täglich. Also nichts ist immer gleich. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so die Königsherausforderung für solche Kinder. Für diese Kinder.
Ist auf jeden Fall der Fall. Auf jeden Fall der Fall ist natürlich schlecht. Aber das ist so. Die Kinder haben sehr häufig Schwierigkeiten mit Veränderungen, die für andere Kinder gar kein Problem darstellen. Also ich meine jetzt nicht große Veränderungen wie Klassenlehrerin ist krank und es gibt eine Vertretung und ja, der Stundenplan funktioniert anders. Ich glaube, das hat jeder vor Augen oder jede Lehrkraft.
Das ist auch manchmal wirklich für Kinder, die nicht im Spektrum sind, eine Herausforderung.
Ganz genau. Und das gehört ja zu einem guten Setting dazu, zum Beispiel im Rahmen von Classroom Management, dass man den Tag darstellt, dass man eine Tagestransparenz herstellt, ja, und davon profitieren eben alle Kinder. Und wenn es eine Veränderung gibt, die etwas größer ist, wird die am Anfang des Tages dargestellt. Ich glaube, so arbeiten mittlerweile die meisten unserer Kolleginnen, ich hoffe alle. Nein, aber es sind ja auch klitzekleine Veränderungen, die man gar nicht wahrnimmt. Und da so ein bisschen das zu beleuchten. Es kann ja auch sein, dass das Kind ein Problem hat, weil Sport ist und heute hat die Mama ihm eine Strumpfhose angezogen und das Kind kommt nicht damit zurecht, dass es jetzt vor dem Problem steht, die Strumpfhose auszuziehen und die Turnhose anzuziehen und keine Socken zu haben.
Weil es ein anderer Prozess ist,
richtig,
auf den es nicht vorbereitet war.
Richtig. Das ist anders. Und das kann sein, dass sowas das Kind aus der Bahn wirft und man dann erstmal forschen muss, was mache ich denn jetzt? Warum ist dieses Kind so außer sich? Oder warum gibt es ein Problem? Warum geht das Kind nicht mit in die Turnhalle? Was ist los?
Es ist eine Herausforderung für beide Seiten. Also es ist die Herausforderung für das Kind, das umzusetzen, etwas anderes zu tun, als es momentan im Kopf hat. Und die Herausforderung der Lehrerin, des Lehrers, damit umzugehen. Also so flexibel zu sein. Und beide müssen da flexibel sein. Und ich weiß gar nicht, wem es da leichter fällt oder wem es schwerer fällt. Weil du musst ja als Lehrerin dieses Kind oder begleitest dieses Kind. Und in der Situation musst du adäquat reagieren können.
Ja, und dann wird ja auch nochmal der ganz große Bereich der sozialen Interaktion genannt.
Ja.
Und wir hatten ja auch eben schon Kommunikation und soziale Interaktion. Mhm. Und dieser Bereich ist auch nochmal gesondert zu betrachten. Denn eine Herausforderung ist es natürlich, zu sehen, dass Kinder bestimmte Dinge, die für alle anderen Kinder völlig klar sind, nicht verstehen. Dass sie eben die Gestik nicht verstehen, dass sie die nonverbalen Signale nicht lesen, dass sie nicht sehen, dass ein Verhalten als negativ bewertet wird, weil sie das gar nicht wahrnehmen, weil sie die Emotionen in den Gesichtern der anderen Kinder oder Erwachsenen nicht wahrnehmen. Das ist eine Herausforderung, denn es erfordert eigentlich auch eine direkte Handlung und da muss man abwägen.
So das, was für uns alltäglich ist. Dass die Kommunikation mit dem anderen eben auch nonverbal und in vielen Bereichen auch nonverbal abläuft, wir da etwas hineininterpretieren, etwas wahrnehmen und dann unsere Handlung vielleicht auch darauf einstellen und umstellen. Das schaffen Kinder im Spektrum, sag ich mal, nicht so gut. Genau, nicht so gut.
Und daher sind wir eben auch in diesem Bereich eigene und fremde Emotionen wahrnehmen und regulieren. Also einmal fremde Emotionen, das habe ich ja gerade schon angesprochen. Das ist das Problem, aber auch eigene Emotionen überhaupt wahrzunehmen. Diese Kinder bemerken vielleicht erst ab einem gewissen Level, dass eine Situation sehr, sehr schwierig ist. Und vorher die Anzeichen, dass es schwierig werden könnte, dass man dem entgegensteuern könnte, wird von dem Kind gar nicht wahrgenommen. Das heißt, da brauchen wir die Lehrperson, die das dann schon sieht. Und dazu muss die Lehrperson das Kind auch gut kennen, um vielleicht Situationen zu entschärfen, dass es eben nicht dazu kommt, dass die Emotion so massiv belastend für das Kind wird.
Das Kind kann nicht spontan darauf reagieren und vielleicht sich auch aus seiner eigenen Handlung nicht herauslösen und umstellen und anders reagieren. Also die Handlung, die es gerade ausführt, soll häufig auch zu Ende geführt werden. Also ich glaube, das ist so ein wichtiger Aspekt, auf den man sich einstellen muss, dass Kinder in einer Autismus-Spektrum-Störung da schon Probleme haben, sich aus einem Handlungskontext, den es selber kreiert hat, herauszulösen und sich woanders drauf einzulassen. Also die Spontanität, die andere Kinder eben so ganz alltäglich, natürlich haben, die ist dort einfach anders und muss auch anders aufgegriffen werden.
Ja, und dann auch das wirklich, da sind wir wieder beim ersten Punkt, das zu sehen, dass das Kind vielleicht tatsächlich jetzt noch die Dinge von der Tafel abschreiben muss, dann hat das Kind weniger Zeit zum Frühstücken, dann ist Pause und dann haben wir eine Überforderungssituation. weil dieses Kind nicht in die Pause gehen möchte, es hat ja nicht zu Ende gefrühstückt und so weiter und so fort. Ja. Und dann kann es ganz schnell eben zu diesem ganz großen Komplex kommen, nämlich zu dem Komplex, dass das Kind herausfordernde Verhaltensweisen zeigt.
Ja.
Man hat irgendeine Situation, die ist abgelaufen beim Kind und es kommt zu Verhaltensweisen, die man spontan nicht einordnen kann, eventuell die massive Unterrichtsstörungen beinhalten. So massiv, dass es wirklich auch eine Unterbrechung des Unterrichts erfordert und dass man sich erstmal mit diesem Problem befassen muss. Das kann sein.
Ja, und das ist tatsächlich etwas, was im Alltag Probleme aufwirft, weil sich Unterricht darauf einlassen muss. Denn dieses Kind ist einfach Teil des Unterrichtsalltages und hat ein Recht daran, eben auch so wahrgenommen zu werden. Das ist die große Schwierigkeit dabei, sich auf diese Situation auch als Lehrerpersönlichkeit, Lehrerinpersönlichkeit so einzulassen, dass ich diesem Kind gerecht werde, aber eben den anderen Kindern in dieser Klassengemeinschaft auch. Ja, Herausforderungen. Eine Herausforderung ist auch mit Mythen über Autismus umzugehen. Also wenn ich jetzt noch gar nicht so viele Erfahrungen habe mit Kindern, die im Spektrum sind, dann habe ich ganz, ganz viel im Kopf, was auf autistische Kinder zutreffen könnte. Und meistens sind es, sage ich immer mal, Beschreibungen dieses Spektrums, die vielleicht auch gar nicht zutreffen.
Also, ja, die haben wir ja dann, haben wir ja eben schon genannt, die haben wir dann, wurden diese Mythen eigentlich aufgebaut, dadurch, wie das Thema in der Öffentlichkeit angekommen ist, durch Serien, durch Verfilmungen, durch Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen. Zum Teil sind diese Mythen am Anfang sogar ein bisschen hilfreich, weil man sensibilisiert ist. Und das hatten wir eben auch schon bei den Herausforderungen genannt, dass es nicht falsch ist, so ein bisschen in die Schubladen am Anfang zu greifen, weil man ja Dinge ausprobieren muss und das, von dem man denkt, dass es typisch sein könnte für Kinder im Spektrum, eventuell auch funktioniert. Aber es gibt doch sehr, sehr viele Mythen.
Also ein Mythos ist zum Beispiel, ich springe jetzt mal mehr als 30 Jahre zurück, wenn ich an unseren Anfang jetzt gerade denke heute, da haben wir Rain Man genannt, also alle Autisten haben eine Inselbegabung.
Das ist nun mal völlig falsch, auch verknüpft mit Hochbegabung. Also das wird ganz oft zusammen gedacht, dass ein autistisches Kind unfassbar gut im Schachspielen sein müsste oder
unglaublich gut rechnen kann.
Ja, ja.
Also und mathematisch hochbegabt ist. Das kann natürlich sein. Es gibt natürlich Autisten, die diese Inselbegabung haben oder ein Interesse, ein Fokus auf einem Interesse liegt.
Das ist in der Tat sehr häufig, dass es spezielle Interessen gibt, mit denen sich oder Themenbereiche, mit denen sich autistische Kinder sehr intensiv beschäftigen. Mhm. Es muss aber keine Inselbegabung sein, sondern einfach ein sehr intensives Interesse. Andere Kinder haben auch Interessen.
Also das ist einfach eine extreme Ausprägung. Wahrscheinlich wird sie deshalb auch so wahrgenommen, dass das so sein muss, dass alle Autisten Inselbegabung haben, weil es so eine extreme Ausprägung ist. Aber es ist einfach nicht der Fall. Ein anderer Mythos wäre, autistische Kinder wollen keine sozialen Kontakte.
Ja.
Also sind immer für sich alleine.
Sind immer für sich alleine, liegt natürlich daran, dass sie sich damit häufig schwer tun.
Ja.
Und wir hatten das gerade schon genannt mit der Wahrnehmung von Emotionen, mit der Wahrnehmung von Gestik und Mimik. Es gibt einfach so viele Missverständnisse in der sozialen Interaktion, dass der Eindruck entstehen kann. Aber es ist so nicht. Da muss man nur mal mit Eltern sprechen von Kindern, die im Autismus-Spektrum sich bewegen.
Natürlich. Und Eltern sagen dann, doch, mein Kind möchte gerne Freundschaften haben und hat gerne Freunde um sich.
Ja.
Und es wirkt aber vielleicht auch anders nach außen.
Ja, und auch die Beziehung zu den Eltern, zu Mama und Papa oder Oma, die kann sehr, sehr eng sein.
Ja.
Das ist wirklich ein ganz großer Mythos.
Ja. Anderer Mythos. Man sieht Autismus sofort.
Ja, das ist auch sowas, was, glaube ich, aus diesen Filmen herauskommt. Fehlender Blickkontakt. Autisten haben starre Bewegungen, eher so abgehackte Bewegungen. Vielleicht ist auch die Sprachmelodie sehr eintönig. Das ist was sein kann. aber nicht sein muss. Also man kann durchaus in Kommunikation mit einem Kind treten und es ist möglich, einen Blick aufzubauen, also einen Blickkontakt aufzubauen. Oder auch sowas wie Schaukelbewegungen oder irgendwelche Ticks. Das ist bei ganz vielen Kindern überhaupt nicht der Fall. Dass die
Tick haben auch Kinder ohne Autismus-Spektrum-Störung.
Allerdings. Und also man sieht Autismus sofort, finde ich, ist eine ganz gefährliche Geschichte.
Ja, also das, so ein Schubladendenken zu haben, also das muss dann unbedingt so sein. Und man erkennt Autismus auch sofort in der Kommunikation, wie du schon gerade sagtest. Also etwas, so monotone Sprachmelodie, das kann natürlich etwas sein, was tatsächlich auf dieses Kind dann zutrifft, aber es lässt sich nicht auf alle anderen umstülpen. Also es ist jetzt nicht symptomatisch, so muss das auch genau sein. Also jedes Kind ist tatsächlich wirklich extremst individuell zu betrachten und für jedes Kind muss es auch extreme Lösungen geben, mit ihm in Kommunikation zu treten und die Kommunikation des Kindes auch so wahrzunehmen.
Also das liegt einfach in der Verantwortung jeder Lehrkraft, jeder Person, die sich mit einem Kind, das im Spektrum diagnostiziert wurde oder auch nicht und entsprechende Verhaltensweisen aufweist oder die Vermutung nahelegt, dass es so sein könnte. Das ist in der Verantwortung der Menschen, sich von diesen Mythen loszulösen. Mitbekommen haben wir die einfach alle durch unsere Sozialisation, durch die Dinge, die in der Öffentlichkeit einfach stattfinden. Aber da wegzukommen, das Kind differenziert so wahrzunehmen, das ist wesentlich.
Dann sind wir eigentlich beim Thema Sprache und Kommunikation.
Ja, Sprache ist der Schlüssel zu allem menschlichen Miteinander und insbesondere in unserem Setting, in unserem Kontext, der Schlüssel zur Inklusion.
Also Sprache, damit meinen wir ja jetzt nicht nur die gesprochene Sprache, sondern generell alles, was Sprache beinhaltet, verbal und nonverbal.
Und wir hatten ja eben bei der Definition eigentlich auch schon diese zwei großen Teilbereiche, nämlich einmal soziale Interaktion und der zweite Teilbereich war Sprache und Kommunikation.
Ja, richtig.
Und das ist ein Punkt, den wir uns ganz besonders angucken müssen.
Das Besondere an Sprache und Kommunikation, wenn ich von Kindern im Spektrum spreche, von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung, das ist so vielfältig, weil Sprache selbst so vielfältig ist. Also ein Beispiel wäre Sprachmelodie. Also das ist etwas, wo ich mir jetzt nicht unbedingt in meinem sprachlichen Alltag Gedanken dazu mache, wie gehe ich damit um. Aber tatsächlich ist Sprachmelodie mit so ein wesentlicher Aspekt, also monotone Sprachmelodie.
Ja, da denken wir natürlich dann sofort genau an diese Serien, die haben wir jetzt schon ein paar Mal bemüht, wo die Menschen so eine sehr flache, gleichbleibend klingende Sprachmelodie haben. Und das führt dazu, dass das Gegenüber die Emotionen in der Stimme kaum wahrnehmen kann.
Ja, das ist so etwas, wenn ich jetzt, du hast gerade gesagt, an diese Serien, die wir schon bedient haben, mir anschaue, welche ist das nochmal gewesen? Ach, The Good Doctor, wo ich sage, das ist gut synchronisiert, aber irgendwie geht es mir auch ein bisschen auf den Keks, weil er immer so gleichbleibend ist. Aber das ist schon wirklich ein gutes Beispiel für monotone Sprachmelodie.
Das ist genau so und führt auch dazu, hast du gerade gesagt, dass der Kommunikationspartner das Ganze automatisch interpretiert und das Gefühl vielleicht hat, dieser Mensch ist desinteressiert an dem, was ich gerade sage oder an der Situation, die uns gerade beide zusammengeführt hat. Es wirkt oft so, dass durch diese Sprachmelodie, die so flach ist, Aussagen unabsichtlich unbeteiligt und desinteressiert wirken.
Aber in diesem Zusammenhang gibt es ja auch so einen Bereich, wo Menschen mit Autismus, sag ich mal, Wörter oder innerhalb ihrer Sprache besondere Prozesse betonen, also Wörter und Silben ungewöhnlich stark und was die Sprache dann sehr eigenartig klingen lässt.
Ja, oder auch sogar poetisch.
Ja, oder poetisch.
Genau, das kann auch sein.
Ja. Dann, wenn ich so an monotone Sprachmelodien denke oder Sprachmelodien allgemein, dann bin ich dabei zu überlegen, dass auch Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung häufig oder dazu neigen können, Wörter, Sätze oder Phrasen zu wiederholen, die sie zum Beispiel gehört haben oder wortwörtlich, manchmal auch ohne Bezug zum aktuellen Gesprächskontext einsetzen.
Ja, und das führt auch wieder zu Verwirrung beim Gesprächspartner, denn das Ganze hat gar keine Verknüpfung zu dem, was gesagt wurde. Oder man hat auch Kinder, die immer wieder so ein Füllwort verwenden.
Ja.
Die immer wieder sagen, natürlich, natürlich, und es passt vielleicht gar nicht.
Also eine Echolalie ist
ja
das. Und das verwirrt auch den Gegenüber sehr. Findest du, hattest du da schon Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung, die so etwas umgesetzt haben? Also ich kann mich nur vage an einen erinnern, der das so gemacht hat, dass es auffällig geworden ist. Und ich habe das Gefühl immer, dass Kinder da in dem Prozess ganz anders mit umgehen als wir als Erwachsene.
Ja, wir finden das, glaube ich, irritierender. Kinder sind, ich habe auch das Gefühl, je jünger sie sind, deutlich toleranter und offener dafür, dass jemand Dinge ein bisschen anders betont, anders spricht, anders macht. Das stellt gar kein Problem dar. Habe ich durchgängig durch die Bank erlebt. Und wir selber machen uns als erwachsene Personen, die natürlich auch in Verantwortung stehen in der Schule, Gedanken, viel mehr Gedanken.
Aber wie angenehm so etwas ist, so etwas zu erleben, dass Kinder ganz anders damit umgehen. Sehr natürlich. Und uns fehlt so ein bisschen manchmal die Natürlichkeit, aber das vielleicht nur so als kleinen Einschub. Menschen mit Autismus verwenden oft eine ungewöhnlich formale Sprache oder können sie verwenden, wenn wir schon mal so bei diesem Aspekt sind. Also besonders im Vergleich zu Gleichaltrigen, was ja, wie du schon gerade vorhin sagtest, die Sprache sehr ungewöhnlich klingen lässt, wenn die so sehr formal sein kann.
Ja, die ist getaktet und präzise und auch detailreich und genau. Und es geht wirklich um die Verwendung des wirklich passenden Begriffs, wo vielleicht gleichaltrige Kinder da eher was nehmen, was so gerade passt, weil das andere ist ihnen gerade nicht eingefallen. Das kann sein, dass autistische Kinder sehr detailreich sprechen und das auch gar nicht in Bezug setzen zur sozialen Situation. Also wenn es jetzt darum geht, mit anderen Kindern irgendwas zu besprechen, zu tun in schulischem Kontext, dann ist es schon dann sehr ungewöhnlich, was ein autistisches Kind da so von sich gibt.
Das kann auch manchmal so als ein bisschen altklug rüberkommen.
Ja, so nerdy.
altklug. Und es ist aber nicht so, dass diese Kinder um diese Sprache auch ringen, also um Worte ringen, sondern das ist in ihrem ganz normalen Sprachkontext so eingebunden. So reden sie dann auch manchmal, nicht durchgängig, aber manchmal. Und es ist aber schon auffällig dann, wenn das so ist.
Ja, so ein Vogelexpertenkind, wo wir jetzt wieder bei den Spezialinteressen wären, der dann nicht sagt, da ist ein Vogel, sondern dies ist ein europäischer Stieglitz, der in Mitteleuropa sehr verbreitet ist. Führt natürlich zu anderen Achtjährigen, bei anderen achtjährigen Kindern zu Irritationen.
Die erstmal komisch gucken. Was will der damit sagen? Aber auch das kann sehr typisch sein, dass sich Kinder um bestimmte Themen einfach immer wieder drehen oder kreisen, dass die so sehr bei diesem Kind im Fokus sind.
Ja, das Vogelkind bringt dann eben immer wieder das Thema auf diesen Bereich und es geht vielleicht aber aktuell überhaupt nicht um Vögel, sondern es geht um den letzten Zoobesuch. Im Sachunterricht geht es um das Thema Zoo und das Kind ist sehr schnell wieder bei dem eigenen Vogelthema.
Ja, ich möchte jetzt nicht die Dinosaurier wieder bemühen, weil die so häufig genannt werden. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo die wirklich extremst im Mittelpunkt standen. Jedes Kind schleppte irgendein Dino mit sich rum. Das ist es so gar nicht. Mir fällt jetzt gerade ein Kind ein, was alle Busstrecken kannte in der Stadt und auch genau wusste, wo ist es jetzt gerade und wenn der Bus zu spät kam, da war das ganz, ganz schwierig. Das ist also wirklich ein Interesse, was dieses Kind auch sehr begleitet hat im Alltag und das war schon sehr bemerkenswert.
Ja, und dann auch eben in Unterrichtsinhalten zur Sprache kommt, wo es gar nicht darum geht, wo plötzlich das Kind wirklich formulieren muss und möchte, welche Busstrecke jetzt da relevant sein könnte.
Ja, das ist richtig. Also Es ist schon interessant, wie sehr detailreich und präzise die Sprache eines Kindes sein kann, wenn sie auch dann in manchen Teilen so nicht altersgemäß ja identifiziert wird oder wie sie nicht als altersgemäß empfinden, weil sie so eben so ganz anders ist oder ganz anders sein kann. Und das mit diesem besonderen Interesse auf ein bestimmtes Gebiet, jetzt haben wir den Vogel genannt, kann auch was anderes sein, ist etwas, das so den Alltag eines Kindes sehr eng begleiten kann. Ganz interessant finde ich auch, dass es so etwas gibt wie eine, ja, dass Kinder nicht in der Ich-Form reden, sondern in der Du-Form, also eine pronominale Umkehr haben. Auch das kann so ein Aspekt sein, den ich schon mal erlebt habe, aber der selten. Sehr, sehr selten aufkommt. Also ein Kind, was jetzt Wasser haben möchte und dann von sich aus sagt, du willst Wasser. Das ist etwas, was sein kann, was vielleicht auch in diesen Kontext reinfällt, aber was absolut zu Verwirrung führen kann, wenn man nicht darauf eingestellt ist, dass ein Kind das für sich so benutzt.
Mhm. Ja, das dauert dann ein bisschen, bis man das verstanden hat. Da braucht man einfach auch diese zeitliche Schiene, dass sich das immer wiederholt, dass man merkt, das Kind spricht von sich selbst in der zweiten Person.
Und dieses Verstehen, finde ich, ist so der wichtige Aspekt dabei innerhalb der Kommunikation, dass wir eben Kinder im Autismus-Spektrum vielleicht auch da immer die Schwierigkeiten haben, den richtigen Ansatzpunkt zu finden, weil das Kind, was mir jetzt gegenüber sitzt, auch Dinge anders interpretiert. Also wörtliche Interpretation zum Beispiel ist etwas, was ja manchen Kindern schwer fällt.
Also das hatten wir schon ein paar Mal, glaube ich, angesprochen, dass Kinder eben Dinge wörtlich nehmen und dann größte Schwierigkeiten haben mit Redewendungen, die für alle anderen deutlich sind. Also Redewendungen ist ja ganz klar. Weiß ich nicht, zum Beispiel, es regnet Hunde und Katzen, gerade ist schlechtes Wetter draußen. Das wäre dann sehr, sehr schlechtes Wetter. Da sind solche Kinder super irritiert. Es können natürlich aber auch andere Kinder irritiert sein, in deren familiären Kontext das auch nicht vorkommt.
Dass du gar nicht reinpasst. Ne? Ja,
also die das einfach nicht kennen. Ja. Das betrifft, glaube ich, gerade so ein spezielles, so eine spezielle Redewendung, wie es regnet Hunde und Katzen, verstehen wahrscheinlich sowieso 50, 60, 70% der Klasse nicht. Aber auch andere Sachen, Ironie und Metaphern. Und gerade Ironie führt bei Kindern im Spektrum zu größter Verwirrung.
Wenn wir beim Thema Kommunikation sind, ich glaube, der wesentliche Aspekt, jetzt haben wir darüber gesprochen, so was vom Kind selbst ausgeht, und der wesentliche Aspekt innerhalb der Kommunikation ist ja das Miteinander sprechen, miteinander kommunizieren, also der Austausch, dieses Wechselseitige. Ja. Und dann bin ich beim Thema Turn-Taking. Das ist, glaube ich, so ein wesentlicher Begriff, den wir nochmal so erklären müssten, weil er Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung einfach schwerfällt.
Es ist eigentlich ganz banal. Turn-Taking meint einfach nur Sprecher-Hörer-Wechsel. Und mehr ist es erstmal nicht, dass ein Gespräch davon lebt, dass es ein Abwechseln gibt zwischen eine Person sagt was, die andere Person erwidert was, die nächste Person sagt was und so weiter. Das einfach nur ist Turn-Taking. Das ist schwierig für Kinder im Spektrum, weil sie teilweise vielleicht gerade beflügelt durch ihr Spezialthema einfach in ihrer Schiene sind und überhaupt nicht auf den Gesprächspartner hören.
Weil sie eine andere Dynamik einfach auch haben und empfinden.
Oder aber gar nichts vielleicht sagen und dann ist eine Pause und man denkt,
was ist jetzt?
Was los?
Muss ich jetzt was sagen? Also so geht es uns ja auch selbst manchmal in Kommunikationssituationen, wenn so Pausen auflaufen, die so, sag ich mal, unnatürlich wirken. Muss ich die jetzt füllen? Muss ich diese Pause aushalten? Und bei Kindern im Spektrum ist der Weg wirklich, diese Pause auch auszuhalten.
Auszuhalten und etwas, was noch über dieses Turn-Taking darüber hinausgeht, ist die Perspektivenübernahme, die in einem Gespräch ganz wesentlich ist.
Also, Theory of Mind.
Richtig, dass ich also Bezug nehme auf das, was mein Gesprächspartner gesagt hat. Jemand sagt was, ich bleibe beim Thema, nehme Bezug darauf im besten Falle. Und das ist bei autistischen Kindern ganz schwierig, das überhaupt zu erfassen, was ist das Thema des Gesprächspartners und auch dahingehend ein Gespräch darauf aufzubauen. Sondern ganz häufig ist es eben der Fall, dass eine Gesprächsschiene verfolgt wird, die von sich selbst ausgeht und den Partner eben nicht mit einbezieht. Und dann ist das ein sehr, sehr einseitiges Gespräch.
Also Kommunikation ist auch in diesem Prozess vielfältig, weil zu Kommunikation gehört nicht nur Sprache, also sprechen oder nicht sprechen, verbal oder nonverbal, sondern auch Emotionen dann zu deuten, weil innerhalb des kommunikativen Prozesses sich ganz viel Emotionalität auch abspielt. Und das zu erkennen, zu deuten, zu erfassen, zu lesen, das fällt Kindern im Spektrum einfach nicht so leicht, wie es uns fällt. Auch wir müssen das lernen im Kommunikationsprozess, aber wir lernen es, sag ich mal, so einfach innerhalb unserer Entwicklung. Und das fällt Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung einfach enorm schwierig.
Und am Ende ist noch zu sagen, dass diese Irritation, die bei dem autistischen Kind vorhanden sein kann, aufgrund dieser ganzen Aspekte, die wir genannt haben, genauso bei einer erwachsenen Person, bei anderen Kindern der Fall sein kann, weil eben so ein Gespräch nicht so abläuft, wie man sich das vorstellt, weil das Kind Begriffe verwendet, die sind komisch, weil also das alles, was wir jetzt gerade benannt haben, kann eben auch zu größter Irritation bei den KommunikationspartnerInnen führen. Und dessen sollte man sich eben auch bewusst sein.
Ja, ein Gespräch ist ja selten linear. Also wenn es spontane Gespräche sind.
Keine Einbahnstraße.
Man ist auch nicht darauf vorbereitet. Also so etwas, was wir jetzt machen im Podcast. Wir sind darauf vorbereitet auf das, was wir sprechen und sprechen wollen oder sagen wollen. Aber im Alltag ist das nicht der Fall. Da sind Gespräche sehr an Spontanität auch geknüpft. Und genau das ist aber so ein Prozess und so ein Starter, der Spektrumskindern einfach schwerfällt. Wir haben jetzt so ganz viel über Schwierigkeiten im Alltag gesprochen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung oder auch Schwierigkeiten von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung. Was sind denn die Stärken und Interessen von Kindern mit Autismus?
Das ist ein wirklich wichtiger Bereich.
Ja.
Das ist die Riesenchance. Das ist das große Gut, was wir haben. Das müssen wir nutzen. Kinder im Autismus-Spektrum haben sehr, sehr ausgeprägte Interessen und Stärken, die wir nutzen können und die auch für eine Struktur in einer Klasse ganz, ganz, ganz wesentlich sein können, die für die anderen Kinder wirklich zu positiven Entwicklungen führen können.
Also wir haben ja vorhin schon das ein oder andere Mal benannt, es gibt so etwas wie Lieblingsthemen oder Schwerpunktthemen, also das, worauf ein Kind im Spektrum besonderes Interesse hat oder Interesse mitbringt und auch vielleicht auch besonders viel darüber weiß.
Und da ist es eben so, natürlich muss man, da kommt man doch gar nicht drum rum, muss man diese Kinder als Expertinnen für ihr Thema einbinden in Unterricht und auch mal schauen, wie vielleicht ausgehend von diesem Spezialthema noch andere Themen interessant sein können für das Kind. Und dieses Kind kann dann in der Klasse etwas vorstellen, ein Experte sein, ein Chef, eine Chefposition, in Anführungsstrichen Chef, in einer Gruppenarbeit übernehmen. Das
ja, also das, was Kindern dort gelingt, ist ja so etwas wie eine tiefe Konzentration in so ein Thema. Also etwas, was andere Kinder in dem Umfang vielleicht gar nicht so mitbringen können. Und das, auch das kann eine Chance sein, sich darauf einzulassen und zu sehen, jetzt geht es eben nur darum und wir können tief in so ein Thema einsteigen mit einem Kind, was schon so verankert ist in diesem Themenbereich.
Und das andere, was mir zur Konzentration, zu dem Bereich Konzentration einfällt, ist auch zu sehen, ja, einerseits gibt es herausfordernde Verhaltensweisen eines Kindes in bestimmten Situationen, aber auf der anderen Seite gibt es auch Unterrichtsphasen, in denen läuft das Kind. Das Kind hat ein Thema, mit dem beschäftigt sich dieses Kind und es ist intensiv bei der Sache, benötigt keine Unterstützung von der Lehrperson vielleicht. Und dass man sich das auch wirklich vor Augen führt, dass man zwar vielleicht schwierige Situationen hat, aber auch sehr, sehr einfache, weil das Kind so in ein Thema abtauchen kann.
Woher kommt eigentlich diese Begeisterung der Kinder mit Autismus für einzelne Dinge, die wir vielleicht gar nicht so intensiv wahrnehmen. Liegt es wirklich daran, dass wir gar nicht die Möglichkeiten haben, so tief darin einzutauchen und die gewisse Details auch gar nicht erkennen? Also ist das die Chance, die diese Kinder dann haben?
Ja, es gibt ja Forschung, die dahin geht, dass Kinder im Spektrum einfach eine ganz andere Beobachtungsgabe haben, dass sie sehr kleine Details wahrnehmen, dass sie Verknüpfungen anstellen, die uns vielleicht entgehen, dass sie auch eine Fähigkeit, dass sie eine hohe visuelle Kompetenz haben, dass sie also Musterstrukturen erkennen, visuelle Darstellungen erkennen, dass sie ganz anders Gedächtnisleistungen abrufen können.
Also Zahlen vielleicht auch anders sehen, als wir es tun.
Ja.
Mhm. Und das ist etwas, was, glaube ich, man dann einfach erkennen muss, um es umzusetzen. Also, und das auch wieder, bin ich wieder beim Thema Herausforderung, weil eben diese Autismus-Spektrumsstörung, es ist eine Spektrumsstörung, so vielfältig ist und bei jedem Kind anders ausgeprägt ist, dass ich auch die Fähigkeit selbst besitzen muss, das auch zu erkennen. Also wo ist dieses Spektrum des einzelnen Kindes so detailreich und wie kann ich es an diesem Punkt auch nutzen und wo kann ein Kind vielleicht auch in einem Nischenthema Experte für mich und für uns sein und ich kann diesem Kind auch vermitteln, dass es in dem Bereich auch stolz auf sich sein kann, das so umzusetzen. Wenn wir bei den Stärken und Interessen von Kindern mit Autismus sind, dann bin ich zumindest gleich auch bei den Tipps für den schulischen Alltag. Also
genau,
welche Tipps
wir sind mittendrin.
Für Integration in der Grundschule?
Ja, wir sind mittendrin in den Tipps, denn ausgehend von den Stärken sollte man grundsätzlich sein. Jedes pädagogische Handeln sollte von den Stärken des Gegenübers ausgehen.
Ja, und ich habe jetzt gerade Grundschule gesagt, jetzt nicht nur beim Setting innerhalb der Grundschule, sondern es geht im Prinzip um den schulischen Alltag, egal wo er stattfindet.
Ja, und das aller Wichtigste, das wird bedient für alle Kinder, die besonders herausfordernd sind, aber auch für Kinder, die es nicht sind, ist das Stichwort Bindung. Bindung ist wirklich alles. Also das allererste und allerwichtigste ist es, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das gilt wirklich für alle Kinder, aber ein Kind, das eben eine Autismus-Spektrum-Störung hat, muss in der Lage sein, in einer Problemsituation auf Basis eines sehr vertrauensvollen Umgangs eben Kontakt überhaupt zur Lehrperson zuzulassen und sich helfen zu lassen.
Ja, das hängt ja, das muss ich an der Stelle schon mal sagen, doch extrem auch von der LehrerInnenpersönlichkeit ab.
Das stimmt. Und da muss man auch sehen, dass diese Bindung auch nicht inflationär da sein kann. Mhm. Also das Kind kann eine Bindung aufbauen zur Klassenlehrerin, zum Klassenlehrer, zur Sonderpädagogin, zur Schulbegleitung, vielleicht noch zu der zweiten Lehrkraft, die viel in der Klasse ist. Und dann ist aber auch irgendwo schwierig, wenn dann eine Vertretungslehrerin, ein Vertretungslehrer kommt, ist diese Bindung eben nicht vorhanden und die Situation könnte schwieriger sein.
Weil das Kind sich ja spontan darauf einstellen muss, die Situation hat sich komplett geändert. Wir waren vorhin bei diesem Beispiel, was du gebracht hattest, mit dem Sportunterricht und der Strumpfhose. Also Situationen, die nicht vorhersehbar sind, die den Alltag komplett verändern oder in der Ist-Situation komplett verändern. Das sind einfach Situationen, die Schwierigkeiten schaffen. Und das, was eben einem Kind innerhalb des Spektrums Halt gibt, wegfällt. Das kann so eine Beziehung sein. Beziehung kann extrem Halt geben. Aber was auch Halt gibt, sind ja durchaus Strukturen des Schulalltages.
Ja, da sind wir bei dem Stichpunkt Classroom Management.
Ja.
Was eben sich bezieht auf alle Strategien und Techniken, die Lehrerinnen anwenden, um eine positive, ja, und auch produktive Lernumgebung zu schaffen. Und die gibt einem Kind im Spektrum wirklich viel Halt, wenn genau, insbesondere dann, wenn irgendwas anderes verändert ist, dann ist das aber noch da.
Also es ist jetzt nicht so darunter gemeint, wie ist mein Raum ausgestattet?
Ja, das auch schon ein bisschen. Also schon strukturierte Umgebung.
Das wird ja häufig falsch verstanden.
Ja, das stimmt. Also das Classroom Management meint auch eine strukturierte Lernumgebung, die vorbereitet, also vorbereitete Lernumgebung. Das meint es auch. Aber das ist wirklich nur ein kleiner Aspekt. Classroom Management meint eben auch Organisation eines Unterrichts. Nicht nur durch die räumlichen Begebenheiten, sondern auch durch so eine Zeitschiene, dass es also eine Strukturierung gibt im Unterrichtsablauf, dass es klare Phasen gibt.
Feste Ankerpunkte.
Dass diese Phasen vielleicht auch begleitet werden von ganz bestimmten Ritualen. Also eins, was wir, glaube ich, auch schon genannt haben, ist so eine Tagestransparenz. Also dass den Kindern ein Überblick gegeben wird über den Ablauf eines Tages, das Ganze im besten Falle auch visualisiert ist an der Tafel, was für ein autistisches Kind vielleicht auch sogar noch mit so Markern belegt sein kann, ja. An welcher Phase des Unterrichts befinden wir uns jetzt, was kommt als nächstes. Das ist eben, wie du schon gesagt hast, ein ganz wichtiger Ankerpunkt.
Also ich sag mal, so eine kleinschrittige Anpassung ist ja nicht nur für ein Kind mit Autismus-Spektrum-Störung sehr wichtig, um eine Transparenz zu erfassen und auch zu verstehen, sondern ja für alle Kinder. Und wenn wir jetzt so ein wenig über Classroom-Management sprechen, dann nicht deshalb, weil das A und O ist im Umgang, im schulischen, in der Gestaltung des schulischen Alltages für Kinder im Spektrum, sondern es ist generell eine Hilfe für alle Kinder, den Schulalltag eben auch zu erfassen und durch den Schulalltag sich zu bewegen.
Genau, so eine Vorhersehbarkeit ist für fast alle Kinder wesentlich. Es ist einfacher, wenn man weiß, gleich kommt Frau oder Herr so und so und gleich ist nicht Kunst, sondern wir machen gleich das, entlastet auch alle anderen Kinder, weil sie sich auf eine Situation einstellen können.
Ich glaube, der Unterschied ist dann auch, ich wollte jetzt sagen einfach, aber vielleicht ist er gar nicht so einfach, der, dass wenn es zu Veränderungen kommt, die Kinder ohne Autismus-Spektrum-Störung einfach deutlich besser kompensieren können. Also wenn ich die Tagestransparenz plötzlich verändere, weil eine Kollegin jetzt wegfällt und die Tagesstruktur muss sich ändern, dann ist es für die anderen Kinder in der Klasse deutlich besser zu erfassen als für ein Kind im Spektrum. Auch wenn es visualisiert wird, auch wenn es umgehängt wird, aber es verändert sich plötzlich etwas. Und dieser Veränderungsprozess ist so wesentlich.
Das kann auch sogar sein, dass der Veränderungsprozess trotz aller Hilfen eben nicht gut bewältigt wird. Und auch da muss man eben ein Verständnis für haben, dass vielleicht eine Unterrichtsstörung in dem Moment stattfindet aufgrund einer Veränderung. Das ist ganz wesentlich, dass man es nicht auf sein eigenes Handeln zurückführt als Lehrpersönlichkeit, sondern dass man so ein bisschen selber auch Abstand nimmt davon und sich entlastet dadurch, dass man erkennt, aha, für dieses Kind ist jetzt diese neue Situation schwierig. Das hat gar nichts mit dem Unterrichtseinstieg, den ich geplant habe, zu tun oder wie auch immer.
Also ganz einfach kann da schon eine Hilfe sein, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ich mache jetzt Deutsch anstatt Mathematik, weil irgendetwas mich dazu gebracht hat, das zu tun. Und es der Klasse sage, es aber auf der Tagestransparenz zum Beispiel nicht umhänge. Das kann schon ein absoluter Hinderungsgrund dazu sein, dass ein Kind im Spektrum sich darauf einlässt. Also es ist ja ein einfaches, bevor ich es sage, das auch so oder begleitend dazu so umzuhängen. Also es muss immer ein passendes, stimmiges Bild sein. Ich muss mich immer darauf einlassen, die wesentlichen Dinge für ein Kind im Spektrum auch so zum Beispiel zu visualisieren, wie ich den Rest visualisiert habe.
Die Regeln, die gestern gegolten haben, die müssen heute auch noch gelten.
Ja, und der Marker der Vorhersehbarkeit ist so ganz entscheidend. Also ich muss mir im Vorfeld immer Gedanken dazu machen, mit meiner Lehrerpersönlichkeit, meiner Lehrerinpersönlichkeit, wie setze ich etwas um und welche Konsequenzen hat das für die Klassengemeinschaft und speziell auch eben für dieses einzelne Kind.
Was ich noch einmal, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, oder du, ich weiß es gar nicht mehr, ist der Aspekt der Beziehung. Also das ist wirklich das A und O, dass eben eine positive Lehrerin-Schülerin-Beziehung besteht, die grundsätzlich auf Respekt und Vertrauen basiert. Und das ist eine eine Kommunikations-, eine Gesprächskultur gibt, die, dass es eine Kommunikations- und Gesprächskultur gibt, die dann greift, wenn es schwierige Probleme gibt.
Mhm. Ja, ja, das ist richtig. Also da ist Beziehung auch das A und O dabei. Und es liegt an mir, das eben dann auch so umzusetzen. Ich muss mir wirklich, und da bin ich wieder bei diesem Vorhersehbarkeit, was ich gerade genannt habe, Gedanken dazu machen, wie gehe ich diesen Beziehungsaufbau an, was ist mir wesentlich dabei und wie bewusst bin ich mir selbst über meine eigenen Handlungen, das so umzusetzen und wie interpretiere ich das, was das Kind mir eben anbietet und gibt.
Was oft außer Acht gelassen wird beim Stichwort Classroom Management, ist diese Verhaltenssteuerung. Also wir haben ja mehrfach schon darüber gesprochen, dass Kinder im Spektrum sehr herausfordernde Verhaltensweisen haben können, die massive Unterrichtsstörungen nach sich ziehen. Und zum Classroom-Management gehört es auch im Grunde so ein Fächer an präventiven Maßnahmen parat zu haben, die besprochen sind, die man eigentlich so aus der Schublade ziehen kann, wo es eine Entlastungspause zum Beispiel gibt, damit eben ein schwieriges Verhalten nicht auftritt. Oder wenn ein massives Verhalten aufgetreten ist, dass es ganz klar besprochen ist, was passiert denn auf ein Fehlverhalten hin? Was ist dann die Maßnahme? Und die muss aber auch immer gleich sein für so ein Kind, denn sonst ist es nicht nachvollziehbar.
Also die muss klar sein, die muss vorher, wie du schon sagst, besprochen sein, die muss transparent sein. Und da wird es nicht ausreichen, sich einfach nur hinzusetzen und zu sagen, das ist die Konsequenz aus dieser Handlung oder das ist der nächste Schritt, sondern man muss das wirklich sehr, sehr kleinschrittig machen, sehr bewusst machen. Man muss vielleicht auch, den Raum dafür schaffen, also wirklich den Raum, wo setze ich mich mit diesem Kind hin? Ich kann das nicht mal eben so machen, wie es vielleicht so Pausengespräche sind oder nach der Pause Gespräche mit anderen Kindern, um Dinge im Prozess schnell zu klären. Das funktioniert einfach so nicht.
Also ganz wesentlich ist der Augenmerk auf das Stichwort präventive Maßnahmen. Ja. Präventiv. Also viele Kolleginnen verwenden ja Verstärkerpläne. Mhm. Es gibt Belohnungssysteme. Es gibt das klasse Kinderspiel, was verwendet wird. Und das ist was ganz, ganz wesentlich zu einem guten Classroom-Management gehört, dass Kinder Regeln A kennen und dann wissen, was passiert, wenn ich eine Regel übertrete. Das ist das eine. Und das andere, dass es vielleicht auch so Ziele gibt. Was kann ich noch nicht so gut? Zum Beispiel, ich kann nicht abwarten, ich rufe immer in die Klasse. Mein Wochenziel, daran arbeite ich. Und das gilt aber nicht nur für dieses Kind im Spektrum, das gilt für ganz viele Kinder. Also das ist was, womit Kolleginnen auch sehr, sehr gut arbeiten, dass es wirklich darum geht, sich selber Ziele zu stecken und daran zu arbeiten. Und das gibt aber auch einem Kind Halt.
Mhm. Also hast du ein Beispiel im Kopf eines Kindes, wo du sagst, da ist es, obwohl ich am Anfang dachte, das wird echt schwierig, wo du das umsetzen konntest?
Ja, beispielsweise, ich hatte ein Kind, das ist bei jeder sehr, sehr schwierigen Situation unter den Tisch geschossen. Mhm. Also war ein Erstklässler. Sowas passiert halt häufig bei kleineren Kindern.
Ja, kommt vor.
Ne? Und da war es so, dass wir durch ein sehr, sehr kleinschrittiges Tokensystem, also Verstärkersystem, geguckt haben. A, was führt zu der Situation? Was kann ich dem Kind alternativ anbieten bei Überforderung? Also dieses Kind speziell hatte ein Tipi, da durfte es hin.
Ah, okay.
Also ein kleines Zelt in der Leseecke, da durfte es hin. Und das haben wir ganz, ganz, ganz kleinschrittig aufgebaut. Am Anfang durfte es da immer hin, durfte dann praktisch seine Zeltkarte zeigen. Jetzt geht's gar nicht, jetzt muss ich ins Zelt. Irgendwann hatte dieses Kind nur noch drei kleine Münzen hatte dieses Kind. Drei Münzen, die durfte es einsetzen. Und irgendwann war dieses Zelt überhaupt nicht mehr relevant. Und das Kind hat Schwierigkeiten einfach anders kommuniziert und musste nicht mehr abtauchen. Also das Abtauchen unterm Tisch hat sich gelöst über Abtauchen im Zelt. über gar nicht mehr abtauchen, sondern eine Situation anders zu lösen. Und das war ein ganz kleinschrittiges Tokensystem.
Ja, okay, verstehe ich. Jetzt haben wir eigentlich schon sehr lange über das gesprochen, was findet in Schule statt, wie reagiert ein Kind im Spektrum, wie reagieren vielleicht andere Kinder, wie muss ich mit meiner LehrerInnenpersönlichkeit reagieren, mich darauf einstellen. Wir hatten aber ganz am Anfang auch gesagt, Eltern sind in diesem Prozess mit ein wesentlicher Bestandteil und sind im Prinzip die Experten ihres Kindes. Und die Zusammenarbeit mit den Eltern ist nochmal ein so wichtiger Aspekt, dass der an der Stelle, glaube ich, einfach mal genannt werden muss.
Ich würde sogar weitergehen. Nicht nur Experten ihres Kindes, sondern Eltern sind auch oft Anwälte, Anwältinnen ihres Kindes. Ah ja, denn stimmt. Sie haben Situationen erlebt, wo ihr Kind unangenehm aufgefallen ist, im Supermarkt an der Kasse schreiend irgendwie auf dem Boden lag und Sie dann in Erklärungsnot gekommen sind. Und das heißt, man hat Eltern, die haben eine Geschichte, die bringen eine Geschichte mit und teilweise ist es eine Leidensgeschichte auch, weil Umwelt nicht positiv reagiert auf Verhalten ihres Kindes. Und Eltern sind dann ganz häufig in dieser Anwaltsposition und erklären und stellen sich zu 100% hinter ihr Kind, die Löwenmama, der Löwenpapa.
Ja, ja. Das kann auch, und dann bin ich wieder bei dem Wort Herausforderung, das kann eine Herausforderung für einen Kollegen oder eine Kollegin sein, dass Eltern sich so vehement hinter ihr Kind stellen und vielleicht aus der Perspektive der LehrerInnen gar nicht sehen, was will ich jetzt gerade erreichen? Und um was geht es mir, sondern Eltern dann auch aufgrund der vielfältigen Erfahrung mit ihrem Kind etwas ganz anderes im Kopf haben, ein ganz anderes Ziel erreichen wollen. Und unsere Aufgabe an der Stelle als LehrerInnen ist es, da sehr professionell mit umzugehen und ich sag mal vielleicht auch diese Nuss zu knacken und den Zugang auch zu den Eltern zu erreichen, um diese Zusammenarbeit so gut wie möglich qualitativ hochwertig zu gestalten.
Also ich bitte Eltern eigentlich immer in so ersten Gesprächen um einen Vertrauensvorschuss.
Ja.
Also das sage ich auch ganz offen. Ich versuche zu schauen, wie tief ich in die Thematik einsteige in einem Elterngespräch. Ich frage nach, was waren so Erlebnisse, was bringen die Eltern an Erlebnissen und Erfahrungen und auch negativen Erfahrungen mit in die Schule, was sind ihre Sorgen? Und dann bitte ich eigentlich immer darum, dass sie ein bisschen offen sind für das, was wir hier probieren und versuche direkt am Anfang auch so eine Gesprächskultur abzusprechen, die ein bisschen anders sein kann. Also die Gespräche können ein bisschen anders geartet sein von ihrer Häufigkeit auch.
Ja, anders geartet meinst du damit, dass sie dann häufiger sind oder dass sie einfach regelmäßiger sind?
Beides. Also in Grundschule, ich bin gerade in Grundschule, ich arbeite gerade in einem Grundschulsystem. Da ist es so, dass der erste Elternsprechtag eigentlich im November ist. Wir haben vor der Einschulung gibt es nochmal ein Kennenlernen und Elternabend, also was die Einschulungstermine, also diese Einschulungsuntersuchung, wo wir schon mit Eltern in Kontakt gekommen sind, wo wir schon erfahren haben, das ist ein Kind, das bei dem eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wurde. Aber dann ist eine lange, lange Zeit. Und da ist es ganz wesentlich, relativ schnell in Austausch zu kommen mit den Eltern, und auch relativ häufig. Das ist so ein bisschen ein Angang für Kolleginnen. Aber diese Gespräche müssen gar nicht lang sein. Also es erfordert so ein etwas ausführlicheres Gespräch, um so ein bisschen eine Vertrauensbasis zu schaffen und dann aber Kontinuierlichkeit reinzubringen. Ja. Das ist wichtig.
Schwierig wird es dann in dem Zusammenhang, wenn ich merke, Eltern beanspruchen mich da extremst, weil sie, wie wir vorhin schon gesagt haben, Anwalt ihres Kindes sind Und aus diesem regelmäßigen Kontakt, Gesprächskontakt oder in welcher Form er auch immer stattfindet, dann einen sehr häufigen machen. Und zwar einen sehr häufigen, der in keinem Verhältnis mehr zu dem steht, wie ich vielleicht auch mit den anderen Kindern und Eltern umgehe. Auch das ist eine Rückmeldung, die ich schon nicht selten, sage ich mal, von Kolleginnen bekomme. Und dann auch gleichzeitig die Frage daran geknüpft, wie gehe ich damit um?
Ja, zumal das dann dazu führen kann, dass da eine ganz negative Haltung entsteht. So, schon wieder kam die Mail von Frau Müller, ja, genau. Und schon wieder, ja, gab es das. Das kann man aber gut lösen, indem man sehr, sehr klar absteckt, in welchem Rahmen der Austausch stattfindet und indem man auch nicht nur eine telefonische oder persönliche Termine anbietet, sondern zum Beispiel ein Austausch stattfindet in Form eines Heftchens. Mhm. Also wenn man es jetzt auf kindgemäße Ebene bringt, ein Heftchen, wo das Kind eine Spalte hat und reinschreibt, das war gut heute am Schulvormittag, das war schwierig, kann ja mit Smileys sein. Und darunter gibt es noch eine Zeile für die Lehrerin, die was reinschreibt, die vielleicht reinschreibt, war ganz toll, der, weiß ich nicht, Marvin hat sich heute mit dem Thema ganz toll auseinandergesetzt, aber schwierig war heute das. Das nimmt den Eltern oft auch diesen Druck,
ja,
weil sie was Gutes sehen, was in der Schule stattgefunden hat, aber weil sie auch darüber informiert sind, dass Dinge ein bisschen schwierig waren.
Ja, aber auch in dieser Elternkommunikation ist es ganz wichtig, dann für die KollegInnen Regeln festzulegen. Also wie gehen wir mit unserer Kommunikation um? Was tun wir nicht? In welchem Zeitrahmen tun wir es? Und welcher Zeitrahmen ist dann einfach auch zu viel an der Stelle?
Wichtig, dass Lehrerinnen das im Blick haben, sich selber da auch im Blick haben, weil dann kommt es auch eben zu so einer negativen Haltung Eltern gegenüber. Also ich habe es erlebt, wenn man mit Eltern in einen regelmäßigen Austausch geht, dass das von der Zeit her gar nicht so viel ausmacht im Vergleich zu anderen Elterngesprächen. Man investiert am Anfang sehr viel, ist dann aber im Idealfall in einer sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit. Und das erleichtert immens den Schulalltag, ja, mit dem Kind und führt auch zu einer positiven Gestaltung, hm, des Schulalltags.
Was ich sagen kann, ist, wenn eine Kollegin, ein Kollege merkt, der Kommunikationsprozess mit Eltern wird schwierig, dann bitte Hilfe suchen. Also nicht versuchen, diesen Kommunikationsprozess irgendwie selber in den Griff zu bekommen, wenn man merkt, es wird schwierig, sondern in den Austausch mit anderen Kolleginnen, vielleicht auch mit Schulleitung zu gehen, die Erfahrungen haben und sich da nochmal einen Input zu holen, wie kann ich mit so einer Situation umgehen. Denn je früher ich versuche, für mich in den Lösungsprozess zu gehen, außerhalb der Eltern, also ein bisschen mehr auf die Metaebene gehen, desto schneller kriege ich vielleicht auch da ein anderes Standing für mich selber, um diesen Kommunikationsprozess zu gestalten, um Regeln auch nochmal klarer formulieren zu können Eltern gegenüber. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Denn was ich schon häufig erlebe, ist auch so ein bisschen eine Hilflosigkeit dann, je nachdem, um welche Elterntypen es auch geht. Und der Prozess, wie wir jetzt am Anfang schon gesagt haben, ist so immens wichtig, mit den Eltern einen gemeinsamen Lösungsansatz für die kindliche Entwicklung zu finden.
Also auch mal nicht alleine in ein Gespräch gehen,
ja, genau,
sondern eine Kollegin mit hinzunehmen, einfach die Sportlehrerin, bei der das Kind auch mehrere Stunden in der Woche verbringt, oder die Sonderpädagogin. Schulleitung kann auch eingebunden werden. Das wirklich zu nutzen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Eltern das sehr wohl als positiv wahrnehmen, dass sich auf verschiedenen Ebenen mit ihrem Kind befasst wird. Also wenn man den Eltern transportiert, haben ein sehr hohes Interesse daran, ihr Kind entsprechend seiner Möglichkeiten zu fördern, dass man Eltern, du hast das gesagt, geknackt bekommt. Ja, also dass Eltern dann, ja, auch erleichtert sind und mal durchatmen, dass sie nicht immer kämpfen müssen, sondern das, ja, als positiv,
richtig,
empfinden.
Genau, weil sie kämpfen eigentlich sehr, sehr viele Jahre schon mit ihrem Kind und für ihr Kind. Wir haben ja gerade schon einige Tipps genannt für den schulischen Alltag. Und vielleicht können wir an der Stelle einfach nochmal den Fokus so ein bisschen auf praktische Beispiele aus der Förderung legen. Also was ist vielleicht für den Umgang im schulischen Alltag so ein Indikator, was ist wichtig, woran könnte ich denken, was für einen Input können wir weitergeben?
Ja, als erstes, ich muss nochmal wiederholen, das aller Wichtigste ist einmal der Bindungsaufbau, also dass man wirklich eine vertrauensvolle Bindung zum Kind aufbaut und dass man das Kind sehr, sehr, sehr differenziert wahrnimmt, das Kind lesen im Grunde, zu sehen, was sind denn die Gründe, warum verhält sich das Kind jetzt so in dieser Situation, was könnte dazu geführt haben, was könnte das Kind entlasten. Man muss das Kind sehr, sehr gut erkennen, Regelhaftigkeiten erkennen, bewerten, wann ist welche Verhaltensweise. Denn, und das ist auch nochmal wichtig, so eine Vorhersehbarkeit ist ja nicht nur wichtig für das Kind, was wir gerade die ganze Zeit genannt haben, sondern es ist auch wichtig für die Lehrperson zu wissen, aha, ich habe jetzt eine Situation, die könnte für dieses Kind schwierig werden. Und ich habe aber präventive Maßnahmen oder ich habe jetzt spontan eine Idee, die ich vielleicht vorher noch nie hatte. Das könnte ich jetzt mal einbringen. Das ist ganz wichtig. Und nochmal so als Entlastung, die Kinder müssen auch in so einer Zeitspanne gesehen werden. Also man kann das einfach nicht sofort. Man also muss ein bisschen milde mit sich sein. Man schafft das nicht sofort. Man braucht Zeit. Und in dieser Zeit, die man braucht, werden auch Situationen stattfinden und aufploppen, die unangenehm sind. Die sind schwierig. Die sind schwierig für die ganze Klasse. Die sind schwierig für die Lehrerin, für den Lehrer. Die sind schwierig für das Kind.
Das ist etwas, was mir gerade bei diesem Leseprozess oder mir fiel Leseprozess ein, weil du gerade sagtest, man muss das Kind lesen können. So ein Leseprozess ist ja schon ein Energieaufwand. Alleine, wenn ich daran denke, wirklich an den Leseprozess an sich, aber du meinst es ja was ganz anderes damit. Aber trotzdem, dafür muss ich mir Zeit nehmen und Energie hineinsetzen, um eben auch, sag mal, die Feinheiten dieses Kindes herauszufiltern, erkennen zu können und meine eigenen Konsequenzen daraus ziehen zu können.
Und an der Stelle ist es so, dass man wirklich, was ich eben schon gesagt habe, ein bisschen nachsichtig mit sich selber sein muss. Und was einem auch noch mal hilft, ist im Sinne der Förderplanung, so nach ein paar Monaten mal innezuhalten, mal zu gucken, wo sind wir jetzt? Also wenn man sich mal so eine alte Förderplanung anguckt oder alte Zielsetzungen, die man sich vielleicht so aufgeschrieben hat für das Kind und dann feststellt, aha, das Kind sitzt nicht mehr unterm Tisch, auch nicht im Tipi, sondern dieses Kind kann einfach kommunizieren, ich brauche eine Pause und geht kurz in die Leseecke oder sowas. Wie viel man dann geschafft hat, also wichtig ist wirklich dieses milde Sein mit sich selbst ein bisschen, nicht alles sofort perfekt umsetzen können.
Aber wie schaffe ich das in der Praxis? Also was tue ich in der Praxis, um so einen Weg zu beschreiten, um nach einem halben Jahr sehen zu können, wir haben tatsächlich was geschafft?
Ja, das eine ist etwas, was für alle Kinder gilt, immer und immer, ist eine positive Verstärkung. Also wirklich ein Kind loben, das machst du toll.
Und das muss kann ja schwerfallen manchmal. Also wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass auch ein herausforderndes Verhalten im Mittelpunkt stehen kann, dann dahin zu kommen, positiv das Kind zu verstärken. Kann auch schwierig werden.
Kann schwierig werden. Man kann sich ja auch so Tools bedienen. Also wenn ich jetzt dran denke, ein Kind quatscht immer rein, also ruft immer rein, dann ist es nicht günstig zu sagen, Mensch, das machst du aber toll, dass du jetzt nicht reinrufst, sondern dass man vielleicht eine Karte hat, wo man dem Kind mit einem Smiley signalisiert, es läuft, ich sehe dich. Oder dass man, gerade beim Reinrufen fällt mir jetzt sowas ein, dass man mit den Kindern vereinbart, wenn ich auch die Lösung habe und nicht sofort drangenommen werde, klopfe ich mir auf die Schulter und dann sieht meine Lehrerin, dass ich es auch wusste. Sowas. Also es ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber das kann unfassbar helfen, dass sich das Kind eben gesehen fühlt und man positiv verstärkt hat ein Verhalten, was man auch erreichen möchte.
Also Kleinigkeiten an Symbolen, die auch Wert haben oder an Handlungen, die nur einen Impuls bedeuten für dieses Kind, was dieses Kind auch annehmen kann.
Ja, genau. Das kann man natürlich auch nutzen für viele andere Kinder in anderen Bereichen. Das ist ja jetzt, wenn wir beim Reinrufen sind, ist das jetzt nicht ein Grundproblem autistischer Kinder, sondern durchaus vieler Kinder.
Ja.
Ja, und dann auch sowas wie, da waren wir ja eben auch schon beim Classroom-Management, Aufgaben abhaken. Also für so ein Kind so eine Tagestransparenz zu schaffen, nicht nur im Stundenplan, der für alle gilt und irgendwo hängt, visualisiert, sondern ein Kind eben so einen individuellen Tagesaufgabenplan hat, wo Aufgaben abgehakt werden und wo man vielleicht auch so eine Gewichtung schafft zwischen Aufgaben, die das Kind gerne mag, aber auch Pflichtaufgaben. Und da mal zu schauen, was ist hilfreich? Was ist hilfreich? Ist es hilfreich, immer mit der gleichen unangenehmen Aufgabe in den Schultag zu starten und dann irgendwas zu nehmen, wo das Kind in so eine tiefere Konzentration fällt, weil es ein Interessensgebiet ist oder eine Entlastungspause? Oder eben umgekehrt, ist es nicht besser, mit einer sehr positiv konnotierten Aufgabe zu beginnen und dann aber ganz klar eine Aufgabe, die auch erledigt werden muss. Und das halt für das Kind auf einem Plan abzuhaken. Autistische Kinder haben oft durch so eine Visualisierung eine Chance, besser mit Aufgaben zurechtzukommen.
Ist das nicht etwas, wo ein Kind, ein Spektrumskind dann aus dem Rahmen fällt, weil es etwas ganz anderes erhält oder bekommt, auch vielleicht innerhalb einer Aufmerksamkeit, was andere Kinder dann nicht bekommen? Ist das ein Problem im Schulalltag?
Also bei kleinen Kindern habe ich das eigentlich selten als Problem gesehen, also für die Kinder. Für die Kinder, die auch in der Klasse sind. Ältere Kinder fragen schon mal nach, aber da gibt es ja auch andere Kinder. Es gibt ja auch Kinder in einer Grundschulklasse oder auch an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen oder mit einem anderen Unterstützungsbedarf, die dann vielleicht keine Klassenarbeiten mitschreiben oder die differenzierte Aufgaben bekommen. Und das gilt es eben auch zu kommunizieren und zu besprechen. Mit von Klassenrat oder sowas, gerade bei etwas älteren Kindern, dass es eben nicht ungerecht ist, dass Kinder unterschiedlich sind und dass eben jetzt dieses Kind das benötigt und ein anderes Kind benötigt was anderes. Und dann aber auch wieder auf die Stärken eingehen, dafür kann aber dieses Kind jetzt helfen bei mathematischen Problemstellungen.
Was können so Beispiele sein für, sag ich mal, eine individuelle Anpassung, also das, was Spektrumskindern dann weiterhelfen kann im Prozess?
Also wir hatten ja gerade schon, dass es eine Tagesplan, also so Tagespläne oder Wochenpläne sind schon sehr gut, weil das Kind vorhersehbar sieht, was ist zu bearbeiten, wo befinde ich mich gerade, in welcher Phase, was kann ich abhaken, das ist das eine. Aber auch, es kann auch sein, dass Aufgaben eben angepasst werden im Umfang. Oder dass große Aufgaben in Teilaufgaben eingeteilt werden. Also manchmal hilft es wirklich schon, die halbe Seite abzudecken und mit dem Kind zu besprechen, okay, jetzt bei diesem Matheblatt, Mathe fällt dir schwer, wissen wir, es gibt die Aufgaben 1 bis 5. Wir decken mit einem wirklich dicken Papier Aufgaben 3, 4, 5 ab. Und es ist erstmal nur 1 und 2 und dann gibt es eine andere Phase für dich und dann gucken wir. Einfach nur dieses visuelle Abdecken schafft unfassbar viel Entlastung. Das mag man sich gar nicht so vorstellen, aber für ein Kind ist es teilweise auch schon eine wahnsinnige Herausforderung, diese Fülle an Dingen zu sehen auf einem Arbeitsblatt. Und das muss ich noch und das muss ich noch und das kann ich gar nicht und das will ich nicht. Also Aufgaben auch visuell zu reduzieren.
Ja.
Also im Grunde sind wir sind so ein bisschen im Bereich Nachteilsausgleich. Ja, es geht also darum,
wichtiger Aspekt,
dass Aufgaben, also dass Anforderungen erfüllt werden müssen, aber im Umfang, in der Anordnung und auch in der zeitlichen Strukturierung anders sein können. Also Teilaufgaben können angeboten werden an 2 Tagen, dass man sich das so ein bisschen aufteilt, dass aber auch reduziert wird. Und da kann man eigentlich alle Möglichkeiten, die es so gibt und die Kolleginnen auch kennen aus der Arbeit mit Kindern, mit LRS oder ADHS, also wirklich im Rahmen von Nachteilsausgleich, das kann alles greifen.
Bei Nachteilsausgleich denken Kolleginnen ja oftmals an Noten. Also ich muss einen Nachteilsausgleich schaffen, weil es mir ja immer um die Notengebung geht. Und ich glaube, von diesem Gedanken muss man so ein bisschen wegrücken, weil es nicht um die Notengebung geht, sondern um das, wie kann ich dieses Kind fördern in dem Prozess, in dem momentanen Prozess. Und dann ist dieses Beispiel, das du gerade gebracht hattest, das Abdecken von Aufgaben, um es visuell zu reduzieren, ein gutes Beispiel, weil ich gar nicht den Leistungsanspruch dadurch irgendwie in irgendeiner Form reduziere, sondern ich verändere einfach die Voraussetzungen.
Ja, ganz genau. Nachteilsausgleich ist jetzt sowieso ein Punkt. Natürlich steht Kindern mit einer diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störung der Nachteilsausgleich zu, den man dann formulieren muss, sofern die Eltern den beantragt haben. Und es ist auch gut, insbesondere im Übergang zur weiterführenden Schule, das auch spätestens einmal formuliert zu haben, damit das Kind schon mit so einem schriftlich fixierten Nachteilsausgleich in das nächste Schulsystem übergeht, dass das einfach einmal schon aufgeschrieben ist und gesehen wird von zukünftigen Kolleginnen. Ja. Da sind schon Maßnahmen ergriffen worden.
Ja. Ja, das ist so ein Themenbereich für sich. Da könnten wir vielleicht nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Bruchstellen im Schulsystem. Ganz schwierig. Ja,
ja.
Das ist richtig. Aber sowas, wir waren ja, im Prinzip sind das ja so einfache Dinge, die umsetzbar sind. Was momentan ich auch häufig sehe, ist in Klassen, dass in Phasen so Lernbüros eingerichtet werden, dass Kolleginnen sich da Material zugekauft haben. Aber auch das ist ja etwas, was einem Spektrumskind auch in anderen Situationen hilfreich sein kann und es einfach zur Verfügung stehen muss, damit es umsetzbar ist.
Also diese reizreduzierte oder reizarme Umgebung schaffen, ja, ist wichtig, nicht nur für ein solches Kind, sondern eben, wir haben ja ganz häufig mit Kindern mit ADHS zu tun, für die ist es eben genauso wertvoll, dass es eben diese Lernbüros gibt zum Beispiel, dass man aber auch schaut, wer sitzt neben dem Kind und wo sitzt das Kind. Also ich habe auch erlebt, dass es für ein autistisches Kind sehr sinnvoll sein kann, mit dem Rücken zur Klasse zu sitzen. Da schluckt man erstmal, wenn,
ja,
wenn
man das sieht.
Und denkt so,
ja,
ups, alle sitzen an Gruppentischen, nur dieses eine Kind nicht. Aber auch das kann für dieses Kind eine totale Entlastung bedeuten.
Für dieses eine Kind.
Ein anderes Kind sitzt ist viel besser aufgehoben, ganz vorne neben der Lehrerin oder an der Tür oder, ne, in der Nähe zum Gruppenraum, wo es vielleicht aus einer Situation heraus kann. Also der Ort, an dem das Kind sitzt in der Klasse, ist wesentlich und auch Sitznachbarn sind wesentlich.
Das wollte ich gerade sagen. Oder eben ein Kind, mit dem es eine Beziehung aufgebaut hat und die sehr intensiv ist. Auch das kann ein wichtiger Indikator sein.
Und neben diesen Sachen sind natürlich ja die klassischen Kopfhörer, ich glaube.
Ja, das wollte ich gerade auch sagen.
Jeder Mensch.
Weil als du von Reizreduzierung gesprochen hast, wir haben das ja jetzt gerade aktuell auch. Wir sitzen hier beide mit Kopfhörern. Das ist eine Reizreduzierung und nur die Fokussierung auf das, was wir gerade uns sagen und gegenseitig voneinander hören. Aber das ist so wichtig oder kann so wichtig sein im schulischen Alltag für ein Kind.
Ja, und dann auch, was noch hinzukommt, so an Reduktion oder an Reizen, also Umgang mit Reizen. Wir haben Kopfhörer, wir haben diesen Sichtschutz, das sind ja akustische und visuelle Reize. Es können aber auch Gewichtswesten sein oder
also
Gewichtsdecken.
Sensorische Reize.
Richtig, die einfach helfen, die ein Kind so ein bisschen erden, die ein Kind noch mal, ja, so in die Basis kommen lassen.
Ja,
da habe ich wirklich sehr, sehr gute.
Kannst du das beschreiben mit diesen Gewichtsdecken, was da passiert?
Ja, also Gewichtsdecken werden, das sind so kleine Decken, die man wie so Hosenbeine auflegen kann. Und das Kind hat das Gefühl, dass es fester und besser auf dem Stuhl sitzt und mehr Erdung erhält. Und allein schon das, ohne dass man jetzt ein Problem tief ausdiskutiert, hilft dem Kind, ein bisschen runterzukommen. Und wir haben ja immer mehr diese Tools, die jetzt auch verkauft werden,
ja,
in allen möglichen Online-Handeln oder auch in so Geschäften, wo es günstige Produkte gibt, sage ich mal.
Die wir jetzt nicht nennen,
die
aber
die
alle kennen.
Da Knautschbälle, Wutbälle, irgendwelche Dinge, wo Kinder sich motorisch haptisch mit beschäftigen können. Auch das kann echt eine Hilfe sein für ein Kind, dass es einfach aus einer schwierigen Situation herausgeführt wird und durch diesen Umgang, durch diesen sehr körperlichen Umgang mit so einem Tool runterkommt und rausgeht aus dieser Situation und man einfach nochmal neu ansetzen kann.
Also wichtig ist, glaube ich, dass ich mir bewusst sein muss, ich muss offen sein, so etwas anzuwenden. Also ich muss auch offen dafür sein, verschiedene Dinge auszuprobieren. Und es werden auch nicht alle Dinge gelingen. Und ich darf nicht von mir erwarten, dass wenn ich etwas umsetze, etwas ausprobiere, dass das auch genau das Ding ist, was das Kind jetzt braucht und annehmen kann. Es kann was total Falsches sein. Und ich muss dann genauso offen dafür sein, das wieder wegzulegen und etwas anderes auszuprobieren, bis ich den richtigen Punkt getroffen habe, der dieses Kind eben anspricht und dazu gelingt, die Entwicklung positiv zu begleiten.
Also da fällt mir noch eine Sache ein, die hatte ich relativ vor kurzer Zeit. Dieses Kind braucht Barfußschuhe.
Ah, spannend.
Also das ging ohne nicht. Dieses Kind ist wirklich ausgeflippt, wenn es nicht ganz, ganz eng sitzende Schuhe hatte. Und bis wir das rausgefunden haben, dass das ein Problem ist. Und jetzt ist das eben, das Kind zieht seine Barfußschuhe an und macht sie ganz eng und das ist dann in Ordnung.
Und in diesen Barfußschuhen läuft das Kind durch das Gebäude oder auch draußen in der Pause herum?
Nein. Durch das Gebäude, wie alle anderen Kinder. Ja. Da sind wir dann wieder bei den Regeln. Ja. Draußen Schuhe, drinnen Hausschuhe.
Ja.
Und bei ihm sind es die Barfußschuhe. Was noch dazu kommt, ist, das hatten wir auch schon mehrfach angesprochen, dass es Räume gibt, also da waren wir ja bei der Reizreduzierung, Rückzugsräume, Entlastungsmöglichkeiten und Rückzugsräume auch, räumlicher Art. Also dass ein Kind im Flur sich kurz aufhalten kann, unter ganz bestimmten Bedingungen, wenn man keinen Nebenraum hat. Natürlich ist es besser, einen Nebenraum zu haben. Oder dass man in Kooperation mit der Kollegin bespricht, wenn irgendwas schwierig ist, dann taucht der unangekündigt auf, setzt sich bei dir in die Leseecke, weil bei mir ist schwierig, sowas. Da sind wir halt, man probiert aus, man muss schauen, aber diese Rückzugsräume sind für Kinder, die so einer Überreizung ausgesetzt sind, auch ganz wichtig, dass sie die einfach haben und nutzen können.
Da sind wir schon fast am Ende.
Beim Fazit.
Ja, beim Fazit nach vielen, vielen Bereichen, die wir jetzt besprochen haben, kommt am Ende so ein bisschen das Fazit oder die Vision für die Zukunft. Also was bleibt am Ende noch zu sagen?
Ja, ganz wichtig. Ich glaube, das ist die Klammer über allem, dass wir Autismus auf jeden Fall nicht als Defizit sehen, sondern als eine Ausprägung der Vielfalt von Kindern und Erwachsenen, die im System Schule miteinander agieren.
Also es ist auch eine Chance. Eine Chance auch für uns als Gesellschaft, ebenso Vielfalt anzunehmen, wie in vielen, vielen anderen Bereichen auch. Aber wir haben jetzt über Autismus gesprochen oder über Autismus-Spektrum. Und da wird einfach unglaublich viel mitgebracht, was für uns auch ja eine Chance im Alltag sein kann, uns darauf einzustellen und auch uns darauf einzulassen.
Unseren Horizont zu erweitern. Für die Kinder in einer solchen Klasse gilt es eben auch. Sie profitieren eventuell von bestimmten Interessen oder Fähigkeiten des Kindes oder von der Persönlichkeit des Kindes. Auf der anderen Seite geht es auch um Rücksichtnahme, um sich selber anpassen an eine Situation, die für jemanden anders schwierig ist. Und für uns als Lehrpersönlichkeit geht es genau auch darum.
Wir haben uns jetzt auch im Vorfeld dieses Podcasts mit ganz vielen KollegInnen zu dem Thema ausgetauscht, unterhalten, sowieso, weil es immer präsent ist in Schule und ein wenig versucht herauszufiltern, was kann so eine Art Vision für die Zukunft sein, für eine schulische Zukunft, für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung. Vielleicht ist aber auch so die Klammer dessen, was so wie eine Vision von Schule sowieso anbelangt.
Ich würde sagen, sowieso. Schule muss ganz einfach den Spagat schaffen zwischen einerseits sehr, sehr flexibel und offen zu sein und nicht voreingenommen und auf der anderen Seite sehr strukturiert und klar und zielorientiert zu sein.
Also wir müssen uns vielleicht auch von verkrusteten Strukturen verabschieden und offen sein für Neueres. Jetzt höre ich auch schon Kolleginnen bei mir so ein klein wenig im Ohr, die sagen, boah, wir müssen, sind uns so vielen Veränderungen immer unterworfen in den letzten Jahren und damit muss auch mal irgendwann Schluss sein und es muss ein bisschen Ruhe in Schule einkehren. Aber das ist jetzt gar nicht damit gemeint, sondern was ich meine, ist jetzt gar nicht der schulische Alltag, der sich so groß verändern muss. Der muss sich verändern, ja, aber ich finde, dass KollegInnen da unglaublich viel Energie hineinstecken, sondern ich meine eher so das System Schule an sich, was flexibler sein müsste, um sich auf solche Prozesse auch einzustellen. Also es muss mehr Räume geben dafür.
Ja, und auch wirklich dieser Druck, der sich aufbaut durch eine Fülle an Anforderungen, auch durch, ja, ich sag mal, schwierige, wirklich in Anführungsstriche Kinder, diesen Druck rauszunehmen und zu sehen, ich habe diese Kinder, ich habe diese Vielfalt und es sind kleine Schritte, die ich gehe, um eine Entwicklung anzustoßen. Und diesen Druck, dem muss man sich nicht so in der Form aussetzen. Man muss sich ein bisschen Zeit geben.
Das gilt, glaube ich, ganz allgemein auch für Schulkonzeption. Das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast mit diesen kleinen Schritten. Das gilt einmal für den täglichen Umgang mit Kindern innerhalb des Autismus-Spektrums, aber auch generell fürs große System. Also kleine Schritte machen den großen Unterschied. Sehr behutsam damit umzugehen und auch nicht zu viel zu wollen, sondern die Prozesse immer so wie es ein bisschen für sich auch reflektieren zu begleiten.
Und Erfolge feiern, kleinste Erfolge feiern.
Ja, man darf sich auch mal selber feiern dazu, ja. Und zu sagen, so, das ist mir wirklich gut gelungen und das ist gut umgesetzt und Rückschläge müssen einfach dann auch hingenommen werden, die wird es auch immer geben, aber umso wichtiger sind diese Erfolge, die durch kleine Schritte vielleicht auch noch größer werden.
Das war eine Folge Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerne hört. Noch mehr Einblicke, Hintergründe und Ausblicke auf kommende Folgen findet ihr auf unserer Webseite unter buntehorizonte.de und natürlich bei Instagram. Schreibt uns gern eure Kommentare, Meinungen und Anregungen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, beim Zuhören, Mitdenken und Perspektiven wechseln. Bis zur nächsten Folge von Bunte Horizonte.